in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Fokus Südwest, zusammengestellt am 4. Juli 2024 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zum Inhalt. Leuchtlinie, Beratungsstelle für Betroffene von rechter Gewalt, stellt Jahresbilanz 2023 vor. Personalwohnräume der Uniklinik Freiburg. Viel Leerstand. Die eine Stadt für alle Fraktion kritisiert das Land. Jahresbilanz, Leuchtlinie. Rechte Gewalt ist auch in Baden-Württemberg eine stetige Bedrohung. In knapp 3 Wochen steht der Gerichtsprozess wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Robert Hagemann, Querdenker, AfD, vor dem Landgericht Freiburg an. Er wurde 2023 vor dem Amtsgericht schuldig gesprochen und Neonazi-Anwältin Nicole Schneiders legte Rechtsmittel gegen die Entscheidung ein. 2021 verletzte Robert Hagemann mehrere Personen mit Pfefferspray und einem Messer zum Teil schwer. Für Aufsehen sorgte, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Sache des Messerstiches einstellte und vor Gericht lediglich die Körperverletzung durch das Pfefferspray durch 2 Personen verhandelt wird. Radio Dreieckland berichtete mehrfach. Die Beratungsstelle für rechte Gewalt in Baden-Württemberg, Leuchtlinie, begleitete auch die Betroffenen der Gewalt von Robert Hagemann. Mitte April stellte die Leuchtlinie ihre Jahresbilanz, ihre Arbeit für das Jahr 2023 vor. Jochen Kramer zu den Fallzahlen.
Wir haben letztes Jahr in Leuchtlinie 99 rechte, rassistische und antisemitische Angriffe, das sind also Gewalttaten mit Gewalttatbeständen, sind wir darauf aufmerksam geworden, haben wir verfolgt und unsere Unterstützung eben auch angeboten. Und was wir wissen ist, dass in den 99 Gewalttaten, dass es da mindestens 141 betroffene Personen gibt. Davon habe ich so ein bisschen die Altersstatistik hier dabei, 90 Erwachsene, 14 Jugendliche, 22 Kinder und 20 Personen, wo wir jetzt auch nicht genau einschätzen konnten, ob es sich um Jugendliche oder Erwachsene handelt oder Kinder, Jugendliche, manchmal ist das ja so an der Grenze. Was hier wichtig ist, dass 22 Personen, also 22 Kinder dabei sind, das ist tatsächlich außergewöhnlich viel im Vergleich zu den Jahren davor. Da waren weniger Kinder betroffen. Wieso geraten die Menschen in den Fokus von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt? Wieso werden die da ausgesucht als Menschen, denen man Gewalt antut? Und da haben wir eben auch letztes Jahr wieder, das zieht sich durch, seit wir die Arbeit machen in der Leuchtlinie, sehen wir, dass Rassismus das häufigste Tatmotiv ist. Also 60 der 99 Fälle haben wir diesem Bereich zugeordnet, dass als Tatmotiv Rassismus zugrunde liegt. Dann haben wir politische Gegnerinnen. Das sind eben vor allem, da können Journalistinnen zum Beispiel auch drunter gefasst werden oder Politikerinnen, Kommunalpolitikerinnen, politische Verantwortungsträgerinnen, die aufgrund ihrer Tätigkeit in den Fokus geraten. Wir haben letztes Jahr mehr LGBT-queerfeindliche Gewalt auch gesehen wie in den Jahren davor. Das waren eben jetzt letztes Jahr 9 Fälle. Dann haben wir Antisemitismus, Gewalt gegen nicht rechte Alternative, Sozialdarwinismus, worunter eben fällt Gewalt gegen Behinderte, Ableismus ist gegen behinderte Menschen, Sozialdarwinismus gegen obdachlose Menschen beispielsweise. Ja, das sind so die Verteilung. Man muss dazu sagen, da steht drüber Haupttatmotive. Die Art, wie wir das erfassen, ist eben so, wir sind Teil einer bundesweiten Statistik und dort ist es im Moment so, dass wir eben pro Tat ein Haupttatmotiv festlegen. In der Wirklichkeit kommt es öfter vor natürlich, dass Menschen von mehreren diesen Bereichen betroffen sind. Also zum Beispiel eine queere Person, die eben auch muslimisch gelesen wird und dann eben aufgrund muslimischen Rassismus und weil sie queer ist zum Beispiel angegriffen wird. Und es macht natürlich auch bei der Betroffenheit viel aus, in welcher Position die Menschen sind. Wenn geflüchtete Menschen zum Beispiel von rechter Gewalt betroffen sind, dann haben die aufgrund ihres Fluchtstatus oft gar nicht die Mittel und Möglichkeiten, sich gleich effektiv ja die Tat zu bewältigen, wie Menschen, die eben keinen Fluchthintergrund haben, nicht in einer geflüchteten Unterkunft zum Beispiel.
Lena Kraut über die verzeichneten Straftatbestände.
Ich gehe jetzt mal noch auf die Straftatbestände ein. Im Jahr 2023 wurden durch die Fachstelle 51 Körperverletzungen und 39 Nötigungen und Bedrohungen erfasst. Damit sehen wir eine starke Veränderung mit Blick auf die Straftatbestände, weil im Vorjahr die Gewichtung dieser beiden Bereiche quasi fast umgekehrt war. 2022 waren bei derselben Gesamtzahl an rechtsmotivierter Gewalt 39 Körperverletzungen und 54 Nötigungen in Bedrohung. Das heißt, damit gibt es eine Entwicklung hin zu mehr körperlichen Angriffen. Wenn man sich jetzt nochmal dezidierter die Körperverletzungen anschaut, macht es noch was anderes deutlich. Es gab nämlich einen dramatischen Anstieg von gefährlichen Körperverletzungen. Von 12 Fällen, die wir 2022 hatten, hin zu eben 22 Angriffen im Jahr 2023, was eben einen Anstieg von knapp 90% macht. Also es ist sehr, sehr auffällig, dass in dem Bereich von Körperverletzungen vor allem die gefährlichen Körperverletzungen sind, die da auffällig sind. Es sind in der Regel dann eben Angriffe mit Waffen oder eben auch sowas wie gemeinschaftliche Angriffe. Erneut haben wir auch wieder 3 schwere Körperverletzungen bzw. versuchte Tötungen. Und die Folgen für Betroffene können halt sehr, sehr schwerwiegend sein. So werden Gerichtsverfahren, also wenn es denn eines gibt, sage ich mal, nach außen hin oft als so eine Art Abschluss gilt und damit ja auch eine Art Rechtsfrieden wiederhergestellt ist, sind die Folgen für Betroffene damit häufig eben nicht weg. Sie müssen oft Stück für Stück sich zurückkämpfen in eine neue Art von Alltag. Das zeigt auch der beinahe tödliche Messerangriff in Reutlingen am 9.6.2023 auf dem Gelände des selbstverwalteten Zentrums Celle. Mike P., ein 37-jähriger US-Amerikaner, zeigte letztendlich an dem Tag das, was wir alle in diesen Tagen so hochhalten, nämlich rechte Parolen zu widersprechen. Er traf auf einen 18-Jährigen und kam mit ihm ins Gespräch. Als dieses auf die rechte Gesinnung von dem Heranwachsenden zu sprechen kam, widersprach Mike P. ihm und wurde daraufhin mit dem Messer so stark verletzt, dass es nur eine Reihe an Zufällen zu verdanken ist, dass er diesen Angriff überlebt hat. Für ihn sind vor allem die psychischen Folgen von der Tat besonders schwerwiegend, weil es ihm auch jetzt im Nachgang und auch im Nachgang von dem Gerichtsverfahren ihm gerade nicht möglich ist, sich um seinen Sohn zu kümmern und das für ihn einfach das Wichtigste ist. Was ich damit sagen möchte, ist, so für den Betroffenen gibt es in dem Gerichtsverfahren gab es kein gerechtes Urteil, so weil einfach kein Urteil es möglich macht, die Taten, also die Folgen der Taten zu beseitigen. So, das muss er selbst schaffen. Und ich finde, es zeigt, was halt besonders wichtig ist, ist, dass Betroffene Zugang zu Unterstützung haben, um genau in solchen Situationen eben nicht alleine sein zu müssen. Auch eben nach so einer juristischen Aufarbeitung stehen noch viele andere Dinge an, wo es eben total wichtig sein kann, da jemanden an der Seite zu haben.
Wer nimmt eigentlich die Beratungsangebote von Leuchtlinie in Anspruch? Dazu Jochen Kramer.
Da sehen Sie auf der Folie, dass wir letztes Jahr 167 Personen beraten haben. Wir haben die Zahlen auch von den 3 Jahren davor noch abgebildet. Da sehen Sie, dass das so stetig ansteigt von Jahr zu Jahr, dass wir mehr Personen beraten. Und wie in den Jahren zuvor auch und wie sich es auch bei den Beratungsfällen zeigt, sind eben ja auch viele aufgrund von Rassismus, von rechter rassistischer Gewalt betroffen. Und das zeigt sich auch bei uns, bei den Menschen, die in die Beratung kommen. Auch hier ist es so, dass die meisten eben sagen, ich bin aufgrund rassistischer Motive hier in den Fokus von Gewalt geraten und habe Gewalt deshalb erlebt. Die Menschen, die wir beraten, bleib mal noch eine Folie zurück, bitte, Alena, danke. Die Menschen, die wir beraten, sind entweder selber betroffen, das können aber auch Zeuginnen sein, Angehörige, Freundinnen. Auch diese Menschen melden Straftaten bei uns, Gewalttaten bei uns und haben auch zum Teil Beratungsbedarf. Und genau, dann kannst du weitermachen. Danke. Ja, auf der Folie haben wir nochmal unsere Arbeitsgrundsätze draufgeschrieben. Auf die gehe ich jetzt auf Zeitgründen aber gar nicht näher ein. Die finden Sie auch auf unserer Webseite. Besonders wichtig ist mir nur der Punkt, dass wir eben parteilich für die Betroffenen beraten. Solidarisch ist hier auch das Wort dafür, dass wir sie unterstützen wollen. Und das nehme ich mal als Überleitung gleich für die nächste Folie, wo wir nochmal aufgeführt haben, wie wir unterstützen. Und da möchte ich ein bisschen mehr dazu sagen, damit Sie auch ein Bild davon kriegen, wie das denn in so Beratungen bei uns auch abläuft und wie das stattfindet. Eine der Hauptunterstützungsmöglichkeiten ist unsere psychosoziale Beratung. Das steht hier eben ja auch als erster Punkt. Und da ist eben uns ganz wichtig, dass wir das schon rüberbringen, dass wir solidarisch sind mit den Betroffenen. Und das ist für viele so wichtig und etwas, was sie in dem, was davor passiert ist, von staatlichen Stellen oft nicht erlebt haben. Also oft, wenn eben ein Gewaltdelikt passiert, dann ist das ja so, dass auch die Polizei recht schnell eingeschaltet wird. Und da sind die Betroffenen erstmal auch in der Rolle als Zeuginnen, letztendlich als Beweismittel für eine Straftat da. Und es geht gar nicht darum, dass gefragt wird, was wünschten du dir, was brauchen sie, was kann getan werden, dass es ihnen wieder besser geht und sie das bewältigen können, ja? Sondern die sind eben erstmal da in einer ganz anderen Rolle oft drin. Und da ist besonders eindrücklich mir ein Fall von einer transsexuellen Frau, die sich an uns gewendet hat, die nach einer Gewalttat im Krankenhaus aufgewacht ist und dann eben erst auch mal gar nicht recht wusste, wie bin ich denn hier gelandet, was ist denn passiert, sich dann aber auch wieder erinnert hat, dass sie eben von hinten angegriffen wurde und eben bewusstlos geschlagen wurde. Und die eben dann als erstes Mal schon darum kämpfen musste, dass anerkannt wurde, dass man ihr diese Gewalttat angetan hat, dass sie nicht gestürzt ist, wie behauptet wurde von anderen. Also man geht davon aus, dass die Täter selber dann Hilfe gerufen haben und dann aber auch Falschdarstellungen der Polizei vermittelt haben. Also dann ist die betroffene Person erstmal dabei zu kämpfen, dass überhaupt ihrer Sicht geglaubt wird. Und das ist eine ganz wichtige Funktion von Leuchtlinie, dass wir hier eben sagen, wir gehen da nicht mit einem Misstrauen ran, sondern glauben erstmal der Person, wie sie darlegt, dass es so auch passiert ist und unterstützen diese Sicht. Psychoedukation ist dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe nicht auf alle so ausführlich ein, aber so ein paar wichtige Punkte. Und Psychoedukation gehört auch dazu, weil viele Betroffene auch eine Scham haben und sagen, eigentlich im Angesichts dessen, was in der Welt passiert, an Kriegen, an Elend überall, dürfte ich mir das gar nicht so zu Herzen nehmen. Ein Mann zum Beispiel, dem ins Gesicht, schwarzer Mann, der saß einfach im Restaurant, stand ein anderer Gast auf und hat ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und er sagt, mein Gott, kann ich das denn zulassen, dass mich das so erschüttert? Ich schlafe nicht mehr richtig, ich traue mich nicht mehr auf die Straße. Aber letztendlich war es doch nur eine Faust im Gesicht angesichts dem ganzen Elend in der Welt, ja. Und schämt sich dafür, dass es ihm schlecht geht. Und dann auch zu sagen, das ist eben so, wenn uns Gewalt angetan wird, das ist eine so starke Belastung und unsere Sicherheit kommt ins Wanken. Das bedeutet, wir haben da einfach auch, ja, das muss man psychisch bewältigen, ja, Stichwort Trauma. Und was passiert da im Gehirn? Ja, wieso ist das auch eine normale Reaktion vom Körper? Zum Beispiel, dass man sehr sensibel auf Geräusche ist und andere Dinge. Ja, und was passiert da weiterhin? Psychoedukation auch ganz wichtig. Generell natürlich Handlungsoptionen. Was kann ich jetzt machen? Das ist ein großes Thema, dass viele auch sagen, ich weiß gar nicht, was ich von euch möchte. Können wir mal drüber reden, was habe ich denn überhaupt für Handlungsmöglichkeiten? Thema Anzeige erstatten ist da ein Punkt, wo wir dann besprechen, zum Beispiel. Ja, manche Leute wünschen sich Einschätzungen zur Bedrohungslage, wie sie auch mehr für ihre eigene Sicherheit sorgen können, Informationen zum Strafverfahren, zum Gericht. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass uns Fachkräfte unterstützen, vor allem Juristinnen, Psychotherapeutinnen, Medizinerinnen. Diese ganzen Prozesse können wir ja gar nicht selber anbieten mit unserem Beratungsauftrag. Da ist wichtig, entsprechende Fachkräfte zu finden. Wir begleiten zu Terminen zur Polizei, Staatsanwaltschaft, Ärztinnen. Das ist vielen ganz wichtig, die sagen, ich verstehe die Sprache gar nicht, wie der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin mit mir spricht, bitte kommt doch mit, und dass wir es nachher noch mal in Ruhe sprechen können, zum Beispiel auch. Ja, wir stellen Anträge auch zur finanziellen Unterstützung. Wir unterstützen bei fallbezogener Öffentlichkeitsarbeit. Wir gucken auch, wie wir vor Ort Betroffene, ja, wie wir beitragen können, dass es vor Ort Unterstützungsnetzwerke gibt. Wir haben da im Moment auch Gelder noch von der türkischen Gemeinde gekriegt, für ein Projekt zur Unterstützung von betroffenen Initiativen, wo wir auch noch, ja, eben, genau, also das bieten wir auch an, hier zu gucken, wie man da vor Ort zu einer besseren Unterstützung kommt.
In einigen Gebieten Baden-Württembergs ist die Erfassung und Beratung wegen fehlender Infrastruktur und fehlender Sichtbarkeit nicht möglich. Lena Kraut erläutert die Grenzen für die Beratungsstelle Leuchtlinie.
Jetzt gibt es in Baden-Württemberg Regionen, wo wir kaum Meldungen haben. Das bedeutet aber nicht, dass da nichts passiert, sondern dass es eben, ne, zum einen entweder an Strukturen vor Ort irgendwie fehlt oder dass die für uns nicht oder kaum sichtbar sind. Ja, also es kann ja sein, dass vor Ort, wir haben einfach in auch sehr entfernte Landkreise, sage ich mal, wenn da mag es vielleicht vor Ort auch super aktive Organisationen geben, wenn die aber nicht irgendwie sichtbar sind und irgendwie für uns, genau, dann ist es einfach auch schwer, weil dann bekommen wir darüber auch nicht wirklich was mit. Wir haben neben den klaren Gewalttaten auch 57 Verdachtsfälle registriert, bei denen die Informationen bisher nicht ausreichen, um sie als klar rechte Gewalt zu verifizieren. Das kann eben auch daran liegen, dass wir, wie eben gesagt, vor Ort nicht genug Netzwerke haben, um die Informationen zu verifizieren. Aber auch, wenn zum Beispiel Ermittlungen noch laufen oder eingestellt wurden ohne ermittelte TäterInnen. Und was auch besonders schwer ist, es gibt Fälle, die sind besonders schwer einzuordnen. Einfach beispielsweise mögliche ableistische oder rassistische Polizeigewalt, wo es ja auch nochmal um das staatliche Gewaltmonopol geht und die Grenzen der damit einhergehenden Zulässigkeit der Gewalt natürlich in der Einschätzung eine enorme Rolle spielt. Ein weiteres Problem ist nach wie vor, dass einfach ein Großteil der rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalt gar nicht erst zur Anzeige gebracht wird. Na, wir haben es vorher schon von Gökay gehört, so wenn es eben teilweise auch um das Vertrauen in Polizei und Gerichte verloren gegangen ist. Und das finde ich vor allem dahingehend sehr spannend, welche Signale eigentlich öffentlichkeitswirksame Gerichtsverfahren, aber auch zum Beispiel Aufdeckung von rechten Polizeichats etc. an Betroffene haben. Bei denen kommt es nämlich an und für sie ist es ein Signal von, gehe ich jetzt wirklich mit dem, was mir passiert ist, zur Polizei, kann ich darin vertrauen, dass dem auch nachgegangen wird? Das sind so Fragen, die bei uns in der Beratung immer wieder auftauchen. Und als Beratungsstelle sind wir in den Momenten da, um letztendlich ein Gegenüber für die Betroffenen zu sein, um neutral hinsichtlich von nächsten Schritten zu beraten und so die Pros und Kontras zusammen anzuschauen. Die Entscheidung darüber, was die nächsten Schritte sind, liegen immer bei den Betroffenen. Ganz klar ist auch eine Herausforderung im Monitoring, dass es Bereiche gibt, zu denen wir eine massive Untererfassung haben. Das betrifft beispielsweise klar den Bereich von sozialdarwinistischer Gewalt, also der Gewalt gegen wohnungs- und obdachlose Menschen. Das betrifft aber auch mehrere andere Bereiche. So, und das alles bringt uns letztendlich zu einem wichtigen Punkt. So, aus Sicht der Fach- und Beratungsstelle kann eben bisher nicht vom tatsächlichen Ausmaß rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Baden-Württemberg gesprochen werden. Es ist natürlich immer das Ziel auch von unserem Monitoring, genau an diesen Punkt zu kommen, um das möglichst an die Realität ranzukommen. Momentan müssen wir sagen, ist es noch nicht so. Wir brauchen dahingehend dringend kontinuierliche Anstrengungen zur Verbesserung der Erfassung und damit eben auch zur Sichtbarmachung des Ausmaßes rechter Gewalt. So als Perspektive würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall nachhaltige und starke Vernetzung im Flächenland Baden-Württemberg, insbesondere eben auch zu Strukturen in den untererfassten Bereichen. So die Vernetzung, die ist sehr zeitintensiv und muss dementsprechend eben auch ausgestattet werden. So, und auch mit Blick auf die erneut gestiegenen Zahlen in der Beratung wird klar, dass für eine erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen eine angemessene und langfristige Finanzierung nötig ist.
Das war die Jahresbilanz Leuchtlinie 2023. Rechte Gewalt ist auch in Baden-Württemberg eine stetige Bedrohung. Eine Stadt für alle Fraktionen kritisiert Land. Viel Leerstand in Personalwohnhäusern der Uniklinik Freiburg. Bislang heißt es, dass die Freiburger Uniklinik neue Personalwohnhäuser bauen will. Bisher ist jedoch nichts geschehen. Nun hat die Eine Stadt für alle Fraktion in Kooperation mit dem Personalrat der Uniklinik nach den Neubauplänen und nach dem Zustand der bisherigen Personalwohnhäusern im Stühlinger gefragt. Ergebnis unter anderem: Es gibt aktuell viel Leerstand. In der Fehrenbachallee 4 und 6 zum Beispiel können derzeit von 270 Zimmern 65 Zimmer aufgrund des schlechten baulichen Zustands nicht vermietet werden. Über die Antworten der Stadtverwaltung auf die Anfrage hat Radio Dreikland mit Georg Mohlberg, Stadtrat der linken Liste aus der Eine Stadt für alle Fraktion, gesprochen.
Wie gesagt, ein Ergebnis ist, es gibt aktuell viel Leerstand, unter anderem in den Häusern in der Fehrenbachallee 4 und 6 können derzeit laut Stadtverwaltung von 270 Zimmern 65 Zimmer überhaupt nicht genutzt werden. Auch in den anderen Personalgebäuden gibt es Leerstand. In der Fehrenbachallee 8 wird ein Leerstand von 7% in der Lehnerstraße 84 von 2%. Das ist dann nicht so viel angegeben. Ja, wie bewertest du diesen Leerstand in den Personalwohnhäusern der Uniklinik?
Ja gut, hier fehlen einfach faktisch, sind 65 Wohnungen nicht bewohnbar. Das wären Wohnungen, die 65 Beschäftigte, vielleicht 65 plus Beschäftigte bewohnen könnten. Wir hören vom Personalrat, aber wir wissen es auch so, überall fehlen Beschäftigte, die Beschäftigten sind überlastet. Und ein Wohnungsangebot ist oft für viele Leute, um nach Freiburg zu kommen, hier einen Job anzunehmen, eine entscheidende Frage. Und wir fragen uns ein bisschen, muss da das Land und die Uniklinik eigentlich nicht mehr tun, diese Wohnungen wieder bewohnbar zu machen?
Heißt, es gibt da gerade auch bei Beschäftigten oder Auszubildenden in der Uniklinik akuten Wohnungsmangel. Die Anfrage entstand ja wahrscheinlich in Kooperation mit dem Personalrat genau deswegen, oder?
Genau, wir hatten einen guten Austausch mit dem Personalrat über verschiedene Sachen, aber eben natürlich auch die Frage, wo ist Wohnraum für Azubis, wo ist Wohnraum für Beschäftigte, die hier einen Job annehmen wollen. Wir wissen, es gibt zu wenig Wohnraum, es fehlen 20.000 bezahlbare Wohnungen. Und hier ist halt ein Leerstand, dauerhaft schon. Und wir fragen uns einfach, ja, Land, Was tust du dafür? Wenn diese Wohnungen auf dem freien Markt wären, ja, also wenn es normale Marktwohnungen wären, dann wäre das illegaler Leerstand. Da es sich um beschäftigte Wohnungen handelt, wir haben auch nochmal nachgeguckt, in der Leerstandssatzung oder in der Satzung, wo über Leerstand gesprochen wird, da sind tatsächlich Beschäftigtenwohnungen ausgenommen. Und ja, die Uni kann sozusagen jetzt das einfach leer stehen lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Das klingt ja in der Antwort an, vermietet werden können die Zimmer nicht, weil das Ganze in einem so schlechten Zustand ist. Wer ist verantwortlich für diesen schlechten Zustand der Personalwohnhäuser?
Also die direkte verantwortliche Person können wir sozusagen jetzt nicht benennen. Faktisch steht dahinter natürlich das Land, das Finanzierungsmittel bereitstellen muss für die Universitätskliniken und natürlich auch für die Sanierung oder Instandhaltung der Wohnungsbestände. Verwaltet wird es vermutlich von der Uniklinik. Ich weiß jetzt nicht, wer da zuständig ist. Wir fragen uns nur, wird das Land seiner Verantwortung hier gerecht, wenn es darum geht, Wohnraum zu erhalten, Wohnraum zu schaffen für Beschäftigte, die dringend gesucht werden, auch letztendlich zur Entlastung der jetzigen Beschäftigten, braucht es weitere Beschäftigte. Und darüber wollen wir oft öffentlich sprechen. Das ist ein Politikversagen, was man so nicht einfach stehen lassen kann.
Jetzt ist aber doch der Neubau von Personalwohnhäusern bei der Uniklinik im sogenannten Clara-Quartier dann, also in der Nähe vom Neubaugebiet Klein-Eschholz, doch schon angekündigt, oder?
Genau, das ist angekündigt. Diese Wohnungen müssen auch erst noch gebaut werden. Aber faktisch sind es ja Gebäude in einem, sozusagen äußerlich in einem passablen Zustand. Da wohnen jetzt noch Leute. Und warum nicht diese Wohnung in einen bewohnbaren Zustand versetzen? Und warum das nicht schon in den letzten fast 10 Jahren gemacht haben? Weil diese Beschäftigten fehlen ja jetzt nicht erst seit heute. Das ist aus unserer Sicht ein Politikversagen und das muss aufgezeigt werden und darüber muss gesprochen werden. Und du kennst natürlich auch die ökologische Debatte. Wir werden zunehmend in die Situation kommen oder wir sind in der Situation, dass wir die Gebäudebestände, die wir jetzt haben, sanieren müssen. Wir können, stell dir vor, wir reißen diese riesen Hochhäuser ab, was das für ein gigantischer CO2-Fußabdruck ist.
Heißt, die Pläne bis auf die Lehnerstraße 84, die anderen Personalwohnhäuser in der Fernbachallee abzureißen, die siehst du durchaus kritisch?
Die sehen wir durchaus kritisch. Das liegt letztendlich natürlich in der Verantwortung des Landes und der Uniklinik, aber auch da sind Klimaziele zu erreichen. Und dieser Debatte wird sich die Uniklinik auch stellen müssen. Und wir hören einfach nichts Klares von der Uni und vom Land, wie sie mit diesen Wohnhäusern verfahren wollen. Und wir sind auch einfach skeptisch, weil die Debatte gab es ja schon 2016 etwas öffentlicher und seitdem sind ja nun einige Jahre verstrichen und die, so wie wir Politik momentan erleben, werden viele dieser Fragen oder dieser Probleme immer wieder auf die lange Bank geschoben und das muss man irgendwie ändern.
Wie wollt ihr weitermachen beim Thema Wohnsituation für die Auszubildenden und Beschäftigten der Uniklinik?
Wir werden jetzt erstmal nochmal eine Rückmeldung auch aus dem Personalrat abwarten und uns anhören, wie Sie sozusagen jetzt diese Antwort der Verwaltung einschätzen und auch wie Sie innerhalb der Uniklinik damit weiter verfahren wollen. Aber ist sicherlich auch eine Frage, die man mit den Landtagsabgeordneten und der Landesregierung besprechen muss. Wir stellen uns auch tatsächlich sowas vor, dass wir auch nochmal die Landtagsabgeordneten da um Stellungnahme bitten.
Das sagt Gregor Mohlberg, Stadtrat der linken Liste aus der Eine Stadt für alle Fraktionen. Wir haben mit ihm gesprochen über den Leerstand, der offenbar wurde in den Personalwohnhäusern der Uniklinik, offenbar durch die Anfrage der Eine Stadt für alle Fraktionen.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland. 102,3 MHz Freiburg am 6. Juli 2024 durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Werde, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
In my homeland, Baden-Württemberg,